vom Spottbild des ewigen Ich. Wenn sowohl in der mittelalterlichen als auch in der so viel älteren orientalischen Mystik die Abkehr vom Ich, ja das innere Auslöschen des Ich verlangt wird, so darf ich gewiss von mir sagen, dass es wohl kaum einen Mystiker auf Erden gab, der mit solcher Bestimmtheit von sich wissen konnte, dass dieses vergängliche Ich in ihm bis auf den letzten Funken ausgebrannt sei, wie ich das von mir, aus meinem bewussten ewigen Geistigen her gesehen, unumstößlich weiß. Sage ich also in meinen Lehrtexten dennoch, dass der Weise Ich ist von Grund auf und dass alles in ihm untertan ist seinem Ich, so liegt doch wohl zutage, dass ich mit dem gleichen Worte etwas anderes meine als die erwähnten Mystiker. Ich rede vielmehr vom Entgegengesetzten, von der ewigen, aus dem ewigen Geiste stammenden Urgestalt, deren verzerrte tierheitsbestimmte Vortäuschung allein jene Meister der Mystik meinen. Ich warne wahrhaftig nicht vor der Verachtung dieser Maske, die sich Ich nennt. Leider genießt sie ja in aller Welt und unter allen Völkern ein solches Ansehen, dass fast keiner, der sie mit sich identifiziert, noch merkt, wie er damit nur sein wirkliches Selbst karikiert. Kein Wunder, dass nur so wenige Menschen das Trugbild fahren zu lassen willens sind, wie das unerbittliche Voraussetzung für das Bewusstwerden in der geistigen Urgestaltung Ich ist. Man hat sich im selbstgeschaffenen Trugbilde seines ewigen Ich viel zu lieb, ist viel zu sehr von seiner tatsächlich vorhandenen irdischen Geltung, von wirklicher oder vermeintlicher, diesem Trug-Ich zugedachter Bedeutung durchdrungen, als dass man sich noch dazu überreden möchte, das Gekannte anscheinend so sichere dahinzugeben, um eines vermeintlich so unsicheren Willen wie der eigenen ewigen Urgestaltung Ich. Keiner weiß mehr, dass das, was er im Begriff und Wort Ich zusammenbündelt, nur ein irdisch angenommenes ist, das ihm nur darum anzunehmen möglich wird, weil die ihn durchlebende geistige Urgestaltung Ich, das ihm unbewusste Vorbild abgibt, dem er die seinen irdischen Neigungen am meisten entsprechende Darstellung seiner selbst in sich gegenüberzustellen sucht und so seinen täuschenden Ich-Begriff sich selber suggeriert. Das zum ersten Erkunden seiner Umwelt fähig gewordene Kind weiß noch nicht, was das ist, wenn eine Stimme in seiner Umwelt Ich sagt. Es ist sich selbst noch Umwelt, in der offenbar, wie ihm seine kleine Alltagserfahrung zeigt, alle Dinge mit gewissen Lautverbindungen zusammenhängen. So hört es denn auch eine bestimmte laute Gruppe immer mit seiner Selbstäußerung in Verbindung gebracht und lernt seinen Namen in seiner Umwelt genauso mit sich identifizieren, wie das auch einem jungen Tiere gelingt, das in Menschennähe lebt. Will das Kind aber, das ja vor allen Tieren die Möglichkeit einer differenzierten Sprache voraus hat, sich selbst bezeichnen, so nennt es das Stück seiner Umwelt, das es für sich selber ist, indem es den immer wieder dafür gehörten Namen sagt. Erst viel später lernt es dann auf mechanische Art durch Nachsprechen, Ich sagen und dann auch allmählich begreifen, dass das scheinbar der allen gemeinsame Name ist, wenn sie von sich zu sprechen haben. Sagt das Kind nun aber fortan auch zu sich selber Ich, so ist doch der Umfang und die Tiefe seines Bewusstseinsinhaltes dadurch in keiner Weise verändert, wenn auch den Erwachsenen der Gebrauch der ihnen so wichtigen Selbstbezeichnung bei dem kleinen Wesen wie ein gewaltiger Fortschritt erscheint. Für den Heranwachsenden wie später für den erwachsenen Menschen bedeutet all seine Lebenserfahrung eine mosaikartig geformte Zusammensetzung von vielem Einzelnen, das erst Umwelt war, bis es sich dem schon in kindhafter Zeit gebildeten Selbstbegriff Ich einfügen ließ und, falls unter dem vielen Einzelnen auch der Glaube an eine Bewusstseinsfortdauer über den Tod hinaus zu dem eigenen Ich-Mosaik gehört, dann erscheint dem Selbstbewusstsein im Ich nichts einleuchtender, als dass alle seine zusammengelebten Inhalte auch auf ewige Dauer Anspruch haben müssten. Wenn dann aber doch die abgründige Naivität dieser Annahme zu Bewusstsein kommt, dann ist die Erschütterung derart zerreißend, dass sich aller übrige Selbstbewusstseinsinhalt nicht nur von dem vormaligen Glauben, sondern auch von jeder Möglichkeit, ihm eine weniger Gefahr umdrohte Begründung zu finden, in brüsker oder elegischer Weise löst. Eine Revision der einzelnen Mosaiksteine auf ihre mögliche Ewigkeitsbeständigkeit hin und ein rücksichtsloses Ausmerzen des mit Sicherheit vergänglichen aus dem Ich betonten Bewusstseinsinhalt erscheint nicht nur als unerfüllbare Zumutung, sondern auch als aussichtslos. Man hat ja jeglichen Prüfstein mit verloren, nachdem man bestimmen könnte, was ewigkeitsgezeugt und was irdisch vergänglich ist, so dass man nunmehr nur dann noch sicher zu gehen meint, wenn man unterschiedslos alles dem unbeständigen tellurischer Existenz zurechnet. Es ist ein Spottbild, das von Gläubigen wie von den ungläubig gewordenen mit dem ewigen Ich getrieben wird, dem allein sie zu danken haben, dass sie nicht nur Tiere, sondern auch Menschen sind, denn der Mensch wurzelt nicht auf der Erde, sondern im Herzen der Ewigkeit, im innersten Göttlichen, das in seinem höchsten Selbstbilde Mensch in sich selber ist. Damit aber statt des Spottbildes das ewige Ich der Wirklichkeit im Erdenmenschen Fleisch und Blut durchdringe, wird vom Ewigen her wahrhaftig nicht verlangt, dass alles aus dem Bewusstsein schwinde, was nicht ewiger Abkunft ist. Wohl aber muss unerbittlich im Bewusstsein unterschieden werden, was ewiger und was zeitlicher Inhalt ist. Lange Zeit braucht es unausgesetzte Sorgfalt, damit sich nicht morgen womöglich unversehens das wieder in dem ihm verwehrten Bewusstseinsinnersten im Ich erneut einwachse, was gestern ausgerottet erschien. Es ist, wie wenn man einem mit Unkraut überwucherten Acker zu einem geordneten Garten voll edelster Gewächse umschaffen will. Erst wird der Boden wieder und wieder gepflügt und rücksichtslos unter der Hacke gereinigt werden müssen, bis er ganz leer wird von allem, was vorher seine Kräfte saugte. Dann aber, nachdem man das Neue einpflanzte, wird es noch lange hin eifrige Wachsamkeit kosten, damit nicht zum wiederkehrenden Wachstum komme, was ausgerodet wurde, was aber Vögel und Wind immer wieder unvermerkt auszusäen wissen. Das alles ist kein gedankliches Tun, sondern Empfindungsarbeit mit der scharfen Pflugschar und dem kräftigen Grabscheit aus unabnützbarem, geheimnisvollem Stahl, der nur in der Glut des innersten seelischen Fühlens geschmiedet werden kann. Man lässt aber stattdessen leider zuerst immer noch die früher vertraut gewordenen gedanklichen Scheinerkenntnisse in sich weiterwachsen, und hier ist auch die Ursache dafür zu suchen, dass viele von Zeit zu Zeit das Drängen in sich fühlen, sich für ewig Wirkliches, das nur erlebend zu erlangen ist, vorläufig ein zusammengedachtes Surrogat zu schaffen, das sie dann in der Folge am konkreten Empfinden des Wirklichen hindert, zu dem sie doch vordringen wollen.